Was hat euch veranlasst, diesmal einen Schuldiskriminierungsbericht zu machen?
Ja, weil in diesem Bereich so viel komplex zusammengekommen ist in den letzten Jahren. Auf der einen Seite steht mit der Schule die Zukunft von Deutschland auf dem Spiel. Wir haben herausgearbeitet in dem Bericht, dass sehr viel Begabtenpotenzial gerade aus den migrantischen Schichten und aus den Minderheiten durch dieses gegenwärtige Schulsystem behindert wird und nicht zur Entfaltung kommen kann, was dramatisch für die Zukunft ist, da Deutschland sein Geschäftsmodell verloren hat und Innovation ein neues sein müsste. Auf der anderen Seite haben wir zum ersten Mal mit unserer Bildungsberater und Schulpolitik einen Erfolg errungen, dass zwei Bildungsberater durch den Gemeinderat von der Stadt ab dato finanziert werden und damit institutionalisiert sind. Und wir haben seit den 60er Jahren Bildungskrise, die permanent hin und her geht. Und wir haben eine Minderheit von Kindern und Jugendlichen, wo in den letzten Jahren entscheidend sich etwas verändert hat unter ihnen, was aber unter dem Sichtwinkel der Republik, die aus der Sicht der 50-, 60-Jährigen auf sich selber schaut, gar nicht wahrgenommen wird. Also es ist sehr komplex und sehr unterschiedlich, wieso wir uns darauf konzentrieren.
Was hat sich für diese angesprochenen Kinder und Jugendlichen verändert?
Es gibt noch keinen richtigen Begriff dafür. Bis vor 10 Jahren, bis vor 8 Jahren hatten wir es kamen die Gastarbeiter aus der Türkei, Jugoslawien, Italien, es kamen die russischen Leute. Es war eine begrenzte Diversität. Gegenwärtig durch die letzten Jahre hat sie sich super diversiert. Also in einer Klasse sind neben vietnamesischen, indonesischen Kindern, chinesische. Es ist die gesamte Welt ist in den Schulklassen. Und das bringt ganz andere Probleme mit sich. Wie kooperiert man miteinander dort? Also ich wohne hier im Knopfhäusle und bei mir in der Umgebung gibt es einen Jungen, der ist vietnamesisch-türkisch. Ein Junge, das sind jetzt alle Schulkinder, ein Junge, der ist nigerianisch-Haiti-Mischung, dann 2 Roma-Kinder, dann 3 Kinder aus Uganda und ein polnisches Kind. Die spielen zusammen, die müssen Kooperation gewinnen. Wie können sie in ihrer Unterschiedlichkeit, das machen sie spielerisch wunderbar, aber das zu entwickeln, wird für die Zukunft dieser Gesellschaft entscheidend sein. Sie werden in 20 Jahren die erwachsene Generation sein, die vor den Problemen des Landes ist.
Die ganze Welt in einer Schulklasse eigentlich ein riesiges Potenzial, aber meistens wird es eher als Problem diskutiert. Wie nehmen denn Kinder und Jugendliche aus den Roma- und Sinti-Communities das gegliederte deutsche Schulsystem wahr?
Verwirrend. Es verändert sich ja auch permanent. Also es wird die Schulzweig wird abgeschafft, dafür wird ein neuer angeschafft. Es ist verwirrend für sie und sie bleiben in ihrer Mehrheit immer unter sich, also unter den Migranten. Wenn du jetzt den Sprung in das Gymnasium schaffst, bist du Außenseiter. Hast du eine ganz andere Position und musst ein ganz anderes Spielfeld beherrschen lernen. Die hohe Konkurrenz.
Im deutschen Schulsystem ist eigentlich, ja, in Anführungszeichen, es gibt immer oft den Satz, es wird hier Deutsch gesprochen. Die deutsche Sprache ist immer noch ziemlich zentral für den Bildungserfolg in allen Fächern. Wie ist es denn für Kinder und Jugendliche aus der Community, insbesondere auch für die, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, dass die deutsche Sprache im Schulsystem so zentral ist?
Das ist, also ich habe es selber auch erlebt, als ich als neunjähriger Schuljunge nach Freiburg gekommen bin aus Sarajevo. Du stehst einer Wand gegenüber, wo du nicht akzeptiert wirst in dem, wo du herkommst und etwas vollkommen Neues lernen musst. Wenn du keine Sicherheit in deiner Muttersprache gewinnst, also da, wo du emotional verwurzelt bist, da, wo du Nähe, Kooperation, Wärme und so weiter, Emotionen, Begriffe findest, wenn du da keine Sicherheit findest, bleibst du ein Halbsprachler dein Leben lang. Es ist, dass man Kinder mittendrin abbricht ihrer Entwicklung in ihrer Muttersprache und die Eltern können das nicht weiter fortführen. Es bleibt auf einem kindlichen Niveau die Muttersprache. Ist das negativ? Es wird in der Schule nicht als positiv angesehen, dass ich mit einer Sprache neu komme, sondern als etwas Negatives. Es wird nicht als Bereicherung angesehen. Es gibt Russisch, Chinesisch, Arabisch. Es sind Weltsprachen, die als Erstsprache fundiert werden könnten und Deutsch als Zweitsprache entwickelt wird, sondern es wird als etwas Negatives angesehen. Dabei leben wir in einer Welt, die eine kleine Kugel geworden ist.
Ich habe selber schon von vermeintlich liberalen LehrerInnen gehört, dass sie sich geärgert haben, aufgeregt haben darüber, dass in Klassenräumen SchülerInnen untereinander nicht Deutsch gesprochen haben. Hast du eindrückliche Beispiele für Diskriminierung aufgrund der Verwendung der Muttersprache in Freiburger Schulen?
Ja, es gibt ein Verwaltungsgerichtsurteil, was einem, wo es ein türkisches Kind geklagt hat, weil es zur Strafarbeit gekommen ist, weil sie auf dem Schulhof in der Pause Türkisch geredet hat. Das Kind hat Recht bekommen. Das ist jetzt die juristische Seite und die gilt für alle Schulen. Wir haben im letzten Jahr ein Beispiel gehabt, da kam in eine Schulklasse, wo ein Roma-Mädchen das einzige war, kam ein anderes Roma-Mädchen aus Serbien. Und sie haben sich nebeneinander gesetzt und während des Unterrichts hat das Roma-Mädchen, aus was schon länger hier ist, dem Mädchen geholfen, dem sie auf Romanee immer über den Unterricht übersetzt hat und wollte damit eben helfen, dass das Kind mit in den Unterricht integriert wird. Das wurde ihr verboten. Sie hat daraufhin, dass, als sie es weitergemacht hat, hat sie Strafarbeit bekommen und die Eltern mussten kommen. Ich weiß nicht. Also ich verstehe das nicht, dass den positiven Impuls dieses Kindes so zu stoppen.
Und damit auch dann den Schulerfolg des anderen Kindes auch noch weiter zu gefährden. Ein großes Thema sind auch die SBBZ-Schulen, landläufig auch Sonderschulen genannt, die jeweils ein ziemlich hohen Migrantinnenanteil haben. Gibt es denn Kinder, die auf diese SBBZ-Schulen geschickt werden, obwohl dort eigentlich der völlig falsche Platz für sie ist?
Ja, würde ich sagen. Die Entscheidungen, wo sie hinkommen, die fallen ja in der Kita. Und die Kinder kommen in der Regel aus einem muttersprachlichen Raum aus der Familie in die Kita. Und für sie ist das meistens ein Schock. weil sie haben keine Brücke, keine Verbindung zu der eigenen Sprache, sondern sie müssen von Null anfangen. Die Kindergärtnerinnen, die zumeist, also in Weingarten, deutsch und deutschstämmig sind, haben in ihrer Ausbildung das nicht gelernt. Sie lernen Unterschiedlichkeit und Vielfalt, sozialökonomische Differenziertheit und Gender-Mainstreaming, aber sie lernen nicht die Problematik der Mehrsprachigkeit, des kulturellen Widerspruchs und des Rassismus. So werden jetzt Kinder, die dort nicht schnell diese Brücke gehen können, die davor scheitern, werden schnell als körperlich und geistig sozial-emotionale Entwicklungsgehemmte angesehen und dadurch empfohlen, auf die sogenannte Förderschule zu kommen. Und aus dieser Diagnose rauszukommen, wenn du einfach, du kommst als 4-5-Jähriger in die Kita und musst eine neue Sprache lernen und das in 1-2 Jahren, wenn du das nicht schaffst, bist du emotional oder körperlich, geistig entwicklungsgehemmt. Gut. Das ist die Diagnose und aus der rauszukommen ist relativ schwierig. Wir haben eine Bildungsberaterin jetzt lange an einer Kita gehabt, die an einer Kita, wo sehr viele Sinti und Roma ihre Kinder hinbringen, die mit den Kindern zweisprachig agierte. Also sie nahm sie in Romani auf und zeigte ihnen dann immer aus dem Romani die deutschen Worte und hin und her. Das hat sich bewährt.
Und wenn die Kinder mal auf solchen SBBZ-Schulen sind, dann kommen sie da eigentlich auch nicht wieder weg, selbst wenn sie intellektuell eigentlich auf jeden Fall in der Lage wären, auch eine andere Schule zu besuchen.
Und bis vor 10 Jahren war das ja bei den Roma die Regel, dass sie alle, also geschlossen einfach in die Förderschule kamen. Das hat sich zum Glück ausdifferenziert. Und bei den Sinti bestand bis vor 15 Jahren eine eigene Schule und Kindergarten, die diese Zweisprachigkeit behandelte. Das ist gestrichen worden. Also sie müssen auch ins kalte Wasser springen.
Diese Infrastruktur gab es in Weingarten, die gibt es aber jetzt nicht.
Die gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr den Sinti-Kindergarten und die Sinti-Förderschule.
Was es auch nicht in Weingarten gibt, ist eine weiterführende Schule, obwohl das der größte Freiburger Stadtteil ist. Wie ist es für Kinder und Jugendliche aus den Sinti- und Roma-Communities, die in Weingarten aufwachsen, dass es sie später, wenn sie eine weiterführende Schule besuchen wollen, nicht möglich ist, das in Weingarten zu machen?
Also in Weingarten selber besteht ja ein sicherer Raum. Also diese hohe Diversität, die dort besteht, hat ein Miteinander erzeugt, wo man aufeinander aufpasst, aber jeder respektiert, auch wenn er andere Ansicht oder andere Haltung hat. Aus diesem Milieu herauszukommen, also jetzt ins Gymnasium, bedeutet, in einen anderen kulturellen Raum einzutreten, der in einem anderen Stadtteil ist, wo auf einmal starke Konkurrenz vorherrscht und den für Freiburg vorherrschenden kulturelle Diskriminierung, kulturellen Rassismus, also Unterschiede zu machen und Hierarchien anzusetzen, weil ich einem anderen kulturellen Milieu herkomme. Das ist, Sie müssen aus einem Milieu in das andere, wo Sie schon diesen Schritt machen. Wir haben jetzt in diesem Jahr lange eine Situation begleiten müssen und sind damit auch noch nicht fertig. Es sind zwei, ein Roma und ein Sinti-Junge aus Weingarten, die beide eine Gymnasialempfehlung bekommen haben. Wir haben sie schon kennengelernt an der Grundschule in Weingarten durch die Bildungsberater. Und sie waren hochbegabt, sehr auftrittsstark und sehr selbstbewusste Jungs. Sie sind an ein Gymnasium gekommen in einem anderen Stadtteil und in kürzester Zeit in einer Konkurrenzschlacht, die auch sehr stark halt digital über die Smartphones ausgetragen wird, reingeraten, wo sie nach 4-5 Monaten die gymnasiale Geschichte aufgegeben haben, in die Realschule zurückgegangen sind, dort gemobbt wurden von den Lehrern selber, woraufhin die Eltern sich zusammengeschlossen haben und die Schulleitung angestellt haben, dass das zu beenden ist, gemobbt zu werden von den Lehrern. Und das gab dann einen runden Tisch mit der Schulleitung und den betroffenen Lehrern und Gewerkschaft. Und wir waren da in der Situation, dass sofort die Eltern, die wurden sofort angegriffen. Es wurde nicht eingeführt, welche Situation ist, sondern die Überforderung der Schulleitung und der Lehrer ist so hoch, dass sie in einem regelrechten Kampfmodus gegenüber den Eltern aufgetreten sind. Es kam nicht zu der Situation, das aufzuarbeiten, dass eben halt in der 5. Klasse bei diesem Übergang Konkurrenz die schlechteste Methode ist, um eine Klasse heranzubilden, sondern da Kooperation stehen müsste. Das wurde weiterhin auf Konkurrenz gesetzt. Und die beiden Jungs, die sind geknickt. Der eine hat Depressionen, ist in psychische Behandlung gekommen. Der war vorher in der Grundschule in Weingarten ein kräftiger, lebenslustiger Junge. Das ist so Gegenwart.
Gibt es noch weitere Beispiele, die du eindrücklich findest von kultureller Diskriminierung, kulturellen Rassismus gegenüber Kinder und Jugendlichen aus der Roma- und Sinti-Community auf Freiburger Schulen?
Also wir haben in den letzten Jahren zunehmend ja auch, und insbesondere sind das Mädchen, die aufs Gymnasium kommen. Und sie berichten uns alle, dass sie sind dann ein oder zwei oder drei Mädchen in einer ganzen Klasse von weißen Kindern. Und es herrschen andere Codes, kulturelle Codes, die sie überhaupt nicht verstehen und von daher sofort in die Außenseiterposition kommen. Also zum Beispiel die Frage des Essens, was man isst, ist für unsere Leute nicht zentrale Identitätsmerkmal, ist aber in dem kulturellen Raum, in den sie eintreten, ein zentrales Identitätsmerkmal. Und sie haben müssen lange mit langem Atem das durchhalten, um zum Abitur zu kommen.
Abschließend, welche Ideen für eine bessere Schule beziehungsweise für eine diskriminierungsfreiere Schule gibt es von eurer Seite?
Ja, erstmal für Weingarten, das ist unter allen, die irgendwie was mit Weingarten zu tun haben, es braucht eine Gemeinschaftsschule, die alle Schulzweige beinhaltet. Das ist dann die Idee eben halt, dass Muttersprachler in ihrer Muttersprache in die Schule und in die Kita kommen und das als ihre Erstsprache die ersten Jahre haben und Deutsch als Zweitsprache. So würde es auch positiv gesehen werden, dass sie mehrere Sprachen sprechen. Dann haben wir die Idee, dass die Schulen in den Stadtteilen, sogenannten Problemstadtteilen, oder immer wie man sie nennen will, Migrantenstadtteilen, dass sie zu Community-Zentren werden müssten, sich öffnen, also die Kantine sich öffnet, dass auch ältere Menschen dorthin gehen können und Kontakte zu den Kindern knüpfen und vielleicht die Nachhilfe machen, dass sie sich öffnen als Community-Zentren, wo die unterschiedlichen Communities auch anwesend sind, personell anwesend und ansprechbar sind. Ja, und einfach, dass sich Deutschland nicht nur zur Mehrsprachigkeit dem englischen Raum hin öffnet, was ja auch in den Schulen ist, es ist nicht verboten, Englisch oder Französisch auf den Schulhöfen oder im Unterricht zu reden, sondern die gesamte Mehrsprachigkeit aufgenommen wird und auch als Potenzial gegenüber der globalen Welt angesehen wird.
Und das Konzept der BildungsberaterInnen, das könnte durchaus auch noch personell aufgestockt werden, oder?
Es könnte für alle, also zum Beispiel die Russen in Freiburg, in Weingarten, die sogenannten Russen, das ist ja auch wieder sehr fragmentierter Bereich, ja? Aber sie sind sehr auf sich segregiert und zurückgezogen und reagieren ja auch so. Wenn Sie auch Bildungsberaterin hätten als Brückenbau, wo Sie Ihre Kultur darstellen und die Problematiken Ihrer Communities besprochen werden können, in beiden Richtungen. Dieses Bildungsberatermodell ist für alle eingewanderten Minderheiten und Migranten ein Modell, so wie es in Hamburg ja für alle, also es gibt arabische Bildungsberaterinnen, chinesische, alles gibt es in Hamburg. Also da ist es so offen.
Soweit Thomas Wald vom Freiburger Roma-Büro. Wir haben mit ihm gesprochen über den Schuldiskriminierungsbericht, über den ersten Freiburger Schuldiskriminierungssicht, Roma-Sinti-Diskriminierungsbericht, herausgegeben vom Roma-Büro in Kooperation auch mit dem Sinti-Verein.